Hallo und herzlich willkommen zu Anton und ich natürlich, der Erzählerin dieser verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke. Ich bin inzwischen 43 Jahre alt und mir ist im letzten Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin am Brustkrebs erkrankt. Triple negativ. So ein Mist. Anton, so hat er sich vorgestellt. Er ist einfach so in mein bis dahin perfektes Leben reingefallen. Und mir hat die Schuhe ausgezogen. In meinem Podcast, Anton und ich, möchte ich dich mitnehmen. In mein Leben mit und trotz Brustkrebs. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns treffen. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema Chemotherapie. Zähe Sache. Also nicht das erste Mal, sondern die vielen Folgetermine, die sich an so eine Chemotherapie anschließen. Bei mir waren es ja tatsächlich 18 geplante Zyklen, also 18 Mal wöchentlich Chemotherapie. Bei anderen ist es vielleicht ein ganz anderes Schema. Es gibt auch das Schema dieser 4 EC-Chemotherapien am Anfang, die dann in 2- oder 3-wöchigen Rhythmus sind. Und danach schließen sich nochmal 12 Zyklen an mit einem anderen Wirkstoff, die dann wöchentlich sind. Das ist ganz unterschiedlich, je nach Brustkrebserkrankung, je nach Schema. Aber es gibt da immer einheitliche Leitlinien, die sind international völlig gleich und an denen orientieren sich die Onkologinnen und Onkologen. Von daher kann man da sicher sein, wenn man in einem Brustkrebszentrum ist oder in der Onkologie, dass der Onkologe das schon auch richtig macht. Genau, die Chemotherapie hat gestartet und für diejenigen, die jetzt noch nicht so tief in der Materie drin sind, habe ich gedacht, mache ich nochmal einen kleinen Exkurs, warum Chemotherapie überhaupt bei manchen Brustkrebserkrankungen wichtig ist. Ich hatte euch ja in der Folge Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs, die unterschiedlichen Brustkrebsarten beschrieben und es gibt tatsächlich Brustkrebsarten oder auch je nachdem wie groß dann auch dieser Tumor ist, der gefunden wird oder ob er schon gestreut hat Richtung Lymphknoten, natürlich auch die Option, keine Chemotherapie zu bekommen, sondern vielleicht eine OP und dann danach eine Bestrahlung. Bei meinem Brustkrebs, dem triple-negativen Mammakarzinom, ist Chemotherapie das Mittel der Wahl. Hatte ich euch ja erklärt, der ist einfach nackig, der hat eine Glatze, der hat keine Anker, an denen irgendwelche Medikamente andocken können oder an denen irgendwelche Hormone andocken können, die man dann einfach auch verhindern kann durch Medikamente. Dieser Tumor wird auch von den T-Zellen, von der Körperpolizei, sage ich jetzt mal so plakativ, nicht erkannt. Und daher ist das Mittel der Wahl, diesen Brustkrebs daran zu packen, woran man Brustkrebs gut packen kann und womit die Chemotherapie auch funktioniert. Nämlich die Brustkrebszellen, die teilen sich viel, viel schneller als manche andere Zellen im Körper. Und in dieser Teilung, wenn so eine Zelle sich auseinanderzieht und aus einem Blöckchen zwei werden, da greift die Chemotherapie und schädigt die DNA, die Teilungsstruktur. Und daraufhin kann sich die Zelle nicht mehr teilen, beziehungsweise ist einfach zerstört und geht somit auch kaputt. Das ist der Effekt der Chemotherapie. Und warum man Chemotherapie auch braucht, man denkt ja immer, wenn ich Brustkrebs habe, dann ist der Tumor nur in der Brust und wenn ich Krebs woanders habe, dann ist der nur an Ort und Stelle. Das stimmt aber nicht. Meistens korrespondiert der Tumor schon im ganzen Körper. Das heißt, über die Blutgefäße schwimmen einzelne Tumorzellen durch den Körper und können sich irgendwo in anderen Organen ansetzen. Die sind so winzig klein, dass man in dieser Erstdiagnostik, wenn man MRT und CT macht und Staging macht, noch überhaupt nicht sichtbar. Und trotzdem kann es gut sein, dass irgendwo im Körper diese Tumorzellen sitzen und einfach noch nicht so reif sind, dass sie sich teilen können. Und es aber trotzdem später passieren kann, dass diese Zellen sich da ansiedeln, teilen und vergrößern, die sogenannten Tochtergeschwüre oder Tochterzellen, und dann zu Metastasen werden können. Und da man das tun nicht vermeiden möchte, man hat ja den Tumor vor Ort, jetzt in dem Fall den Brustkrebs, möchte man trotzdem im ganzen Körper diese schlummernden Zellen über einen gewissen Zeitraum medikamentös behandeln. Darum ist eine Chemotherapie auch nicht in 3 Wochen abgeschlossen oder man guckt, dass die so schnell wie möglich durchgeht. Zum einen hat sie natürlich eine zerstörerische Wirkung im Körper, man würde den Körper übermäßig belasten. Und zum anderen möchte man wie mit dem Schrotgewehr lang genug über den langen Zeitraum einfach auf alles schießen, damit auch Zellen, die sich erst nach Wochen teilen, die da noch unausgereift sind und sich dann später teilen, einfach über diese Chemotherapie, die in einem gewissen Rhythmus stattfindet, eben auch getroffen werden und zerstört werden. Das ist die beste Prophylaxe, um einfach keine Metastasen oder Tochtergeschwüre im Verlauf so einer Erkrankung beziehungsweise in den Jahren danach zu kriegen. Darauf hoffen wir ja alle ganz fest, dass da nie wieder was auftaucht nach der Chemo. Eine Chemotherapie, wie gesagt, wird dann angesetzt, wenn entweder der Tumor nicht auf andere Behandlungen anspricht, wenn er relativ groß ist, wenn er sehr streufreudig ist, dieser KI-67-Wert, dann wird eine Chemotherapie angesetzt. Es wird davor auch immer abgeklärt, gibt es denn schon Metastasen im Körper oder nicht. Man spricht dann oft von einer Palliativbehandlung, wenn schon Metastasen im Körper vorhanden sind. Und ich finde, das ist immer so echter Angstgegner für alle Patientinnen und Patienten, die in diesen Offenbarungsgesprächen vor Beginn der Therapie einfach sitzen und denken, Gottes Willen, das Ding wird doch nicht gestreut haben. Palliativ, das bedeutet, dass ich sterbe. Und das fand ich auch nochmal sehr entlastend. Als ich mich dann auch mit meinem Onkologen unterhalten habe oder später auch dann entsprechende Zeitschriften mir abonniert habe und gelesen habe, palliativ bedeutet nicht, dass man sofort stirbt. Für Palliativpatienten gibt es einfach andere Medikamente und man kann auch mit Metastasen im Körper sehr, sehr lang ein sehr, sehr komplikationsfreies oder auch symptomfreies Leben führen. Ja klar, ist es natürlich besser, man hat keine Metastasen, aber um da einfach ein bisschen Angst rauszunehmen und auch dieses Damoklesschwert noch ein bisschen wegzuschieben, die Diagnose palliativ bedeutet nicht gleich, dass man demnächst stirbt. Und ich habe in meiner Zeit, als ich in der Chemotherapie saß, mehrere Patientinnen kennengelernt, bei denen der Verlauf palliativ war, die nach einer langen Genesungszeit, nach einer Ersterkrankung einfach einen Rückfall hatten und dann auch der Tumor gestreut hatte. Und auch die haben ein einigermaßen normales Leben geführt. Die waren medikamentös gut eingestellt. Die haben dann ihre Verlaufschemotherapie in einer kleineren Dosis bekommen, wöchentlich oder manchmal auch 14-tägig und haben einfach Medikamente bekommen, die die Symptome, die man so eben dann mit sich bringt, einfach dämpfen. Und auch die haben ein qualitativ gutes Leben geführt. Das finde ich zur Entlastung nochmal ganz wichtig, weil also ich habe mir in meiner Behandlung gedacht, wenn jetzt jemand palliativ sagt, dann sterbe ich in den nächsten 8 Wochen, dann ist eigentlich nur noch Testament schreiben und alles zu regeln, irgendwie steht an und alles andere ist dann rum. Und das hat mich sehr entlastet, dass ich da im Gespräch mit Ärzten gehört habe, auch als Palliativpatient gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten, um die Metastasen in Schach zu halten, um die auch vielleicht zu reduzieren, um eine Operation zu machen. Palliativ heißt nicht gleich sofort tot. Ja, genau. Was ich auch mal erzählt hatte in einem der letzten Podcasts, dass wenn so eine Chemotherapie startet, dass manchmal vorab eine Operation stattfindet, dass man den Tumor entfernt. Dann spricht man von einer adjuvanten Behandlung, also zuerst die OP, dann die Chemo. Und in meinem Fall war es aber so, und das ist auch eine Methode, die jetzt einfach ganz viel eingesetzt wird, dass man neoadjuvant behandelt. Das heißt, man beginnt mit der Chemotherapie, man guckt unter dem Verlauf der Chemotherapie, wie reagiert der Tumor auf die Chemotherapie und das Restgewebe, das dann noch vorhanden ist nach einer Chemotherapie, wird operativ entfernt und nochmal histologisch untersucht, um dann rauszufinden, gibt es noch Resttumorzellen, um dann vielleicht mit einer Tablettenchemotherapie weiterzumachen oder ist der Tumor unter Chemotherapie komplett verschwunden und das dient einfach als Kontrolle. Also weil sonst schießt man mit der Schrotflinte 18 Mal in diesen Wald rein und weiß ja gar nicht, stand da überhaupt ein Reh, ne? Also um es mal bildlich zu darzustellen. Noch ein Wort zu Port habe ich mir überlegt. Der Port ist ja dieses Ding, das da unter der Haut eingesetzt wird bei den meisten Chemotherapiepatienten und Patientinnen, nicht bei allen. Ich habe auch in meiner Chemotherapiezeit Patientinnen mitbekommen, die haben ihre Chemotherapie über einen Venenzugang, also einfach über eine gelegte Braunüle im Arm oder auf dem Handrücken, dann einfach bekommen. Ich fand es aber eine ganz schöne Quälerei. Also habe mir da im Verlauf gedacht, wenn die dann schon dreimal angestochen sind, weil einfach keine guten Venen mehr zu finden sind, man sticht ja da immer die andere Seite, also die gegenüberliegende Seite der Tumor gegenüberliegt, einfach um, wenn zum Beispiel Lymphknoten entfernt wurden in der Erst-OP, da einfach so wenig wie möglich Schaden in diesem Arm anzurichten, dass dann da eben keine Ödeme entstehen und Probleme. Aber die Venen sind im Verlauf so einer Chemotherapie durch so einen immer neu gesetzten und gestochenen Zugang doch ganz schön ramponiert, weil auch die Zellwand der Gefäße einfach angegriffen wird. Und in diesen kleinen Venchen, die man da in den Armen hat, die einfach noch empfindlicher sind wie eine große Vene, die man eben mit dem Port verbindet. Der Port ist ja dieses Kästchen, das man unter die Haut transplantiert bekommt. Das ist so 2 Euro Stück groß und dürfte so Zentimeter wahrscheinlich hoch sein. Also wenn ich so taste, denke ich so Zentimeter hoch. Man spürt es unter der Haut, denn unterm Schlüsselbein ist relativ wenig Fett und Speck. Und dieser Port hat 2 Schläuchchen dran, die werden in eine dicke zentrale Vene hineingelegt. Und in diesen Port rein sticht man also mit der Portnadel den Patienten an, wenn er Chemotherapie hat, und lässt darüber dann die Chemotherapieflüssigkeiten in den Körper laufen. Hört sich spooky an, ist aber eigentlich super genial, denn die Arme, die werden eh immer verstochen jede Woche zur Blutentnahme, die man ja vorab braucht, um zu gucken, sind die Blutwerte so in Ordnung, dass man die Chemotherapie machen darf. Die werden auch verstochen, wenn man dann mal eine Infusion kriegt. Die werden auch verstochen, wenn man zwischendurch Kontrastmittel, Untersuchungen hat. Also die sind eh schon ordentlich ramponiert. Und das Tolle an diesem Port ist einfach, dass man nur durch die Haut stechen muss und dann sticht man oben durch eine Gummimembran. Die ist dafür da, dass eine Nadel was rein injizieren kann. Wenn man die aber wieder rauszieht, dann schließt die Gummimembran sofort zu. Also da kann nichts rauslaufen. Und man kann mit dieser Nadel auch nicht durchstechen bis in die Lunge oder ins Herz, weil nämlich die Unterseite des Ports Metall ist und die Nadel sticht also und endet direkt auf diesem Metall. Fühlt sich an wie eine Blutzuckermessung oder wie ein Pieks beim Impfen, aber schlimmer ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich hatte einmal einen blauen Fleck, wenn man ein kleines Blutgefäß mit angestochen hat. Dann muss man den Port einfach ein bisschen kühlen, dann ist es wie wenn man sonst am Körper einen blauen Fleck hat. Aber das Geniale an diesem Port ist einfach, die Blutgefäße, also da geht es ja auch in eine zentrale Vene, werden tatsächlich weniger geschädigt und auch andere Blutgefäße, da durch das, dass da ein größerer Durchlauf an Blut ist, sich die Chemomedikamente sofort verdünnen. Und das finde ich ist einfach eine tolle Sache, zu wissen, dass da nicht die volle Dosis auf so ein kleines Blutgefäß geht, sondern einfach die Medikamente schnell verdünnt werden, schnell auch in den Körper gepumpt werden, um dann ihre Wirkung zu finden, da wo sie wirken sollen. Ja, es gibt aber auch einige Nebenwirkungen der Chemotherapie. Ich kann mich noch erinnern, nach der ersten Chemotherapie bin ich im Cortisonrausch, hatte ich euch ja erzählt, dass man da zu Anfang, um die Organe zu schützen, erstmal eine Infusion oder manche kriegen eine Spritze, bei uns war es eine Infusion, mit Cortison bekommt. Das macht relativ wach und fit, das ist so ein bisschen Disco Pogo. Also der Körper ist erschöpft, aber der Geist ist irgendwie noch Duracell-mäßig unterwegs. Und ich weiß, dass ich, wie gesagt, nach der ersten Chemo abends mit meinem Mann noch im Kino war und gedacht habe, läuft. Und dass ich eine Woche später nach der zweiten Chemotherapie noch bei unserem Tanzkurs war. Wir haben bis dahin regelmäßig Tanzkurs gemacht, ist dann mit Corona leider alles auch irgendwie parnü. Aber da habe ich noch so gedacht, ja, also klar, ist man ein bisschen schlapp und ein bisschen müde. Und ich hatte die typischen Fieberbäckchen einen Tag nach der Chemotherapie. Donnerstagmorgen hatte ich immer Fieberbäckchen. Aber Wir sind da tatsächlich noch ausgegangen. Dann ging es mit Corona nicht mehr und mir ging es auch körperlich nicht mehr so gut. Die Chemotherapie, habe ich euch ja gesagt, greift alle Zellen an, die sich schnell teilen. Und das sind nicht nur Tumorzellen im Körper, sondern auch andere. Hauptsächlich ist es die Schleimhaut, die im Körper doch überall vorhanden ist. Und es sind, was auch schnell wachsend ist, sind unsere Haare und unsere Fingernägel. Und das macht einfach auch aus, dass die Zellen geschädigt werden, die für die Haarproduktion zuständig sind in ihrer Teilung und dann relativ flugs aufhören, Haare zu produzieren. Das ist am Kopf der Fall, das sieht man dann auch für Außenstehende doch relativ schnell. Also nach 2 bis 3 Chemotherapiezyklen, sagt man immer vom Zyklus, also eine Chemotherapiegabe und dann die Zeit, in der sich der Körper wieder berappelt, ist immer ein Zyklus. Und Haare auf dem Kopf, ganz klar. Da befindet sich nach 2, 3 Wochen relativ wenig. Also manche haben ihre Haare noch in voller Pracht gehabt und man hat gesehen, es wird dann irgendwie immer spärlicher. Und irgendwann hat man dann nur noch diesen Greifenflaum auf dem Kopf oder eben gar nichts. Wo gibt's noch Haare? Achselhaare fand ich jetzt nicht so problematisch. Haare am Körper fand ich auch nicht so problematisch. Man hat dann irgendwann also wirklich den Baby-Astralkörper mit ohne Haare an den Beinen und wo sie einen auch im Gesicht und sonst noch so stören. Was ich maximal unterschätzt habe, ist das Thema Nasenhaare. Also Nasenhaaren habe ich bisher irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit in meinem Leben geschenkt. Aber wenn man keine Nasenhaare hat, dann ist zwischen dem Gefühl, ich glaube, mir tropft die Nase, und dem, dass man einfach ungehemmt vor sich hin tropft, echt nicht mal eine Millisekunde. Also wirklich, also unglaublich. Und wenn dann später auch die Nasenschleimhaut, ne, da haben wir es wieder, angegriffen ist, neigt manche Patientin auch zu Nasenbluten. Und auch da ist zwischen, ich glaube, ich habe Nasenbluten und ich bin schon total verblutet, wirklich bei mir, ja, keine 2 Sekunden gewesen. Das war eine Mordsauerei. Augenbrauen und Wimpern gehen natürlich auch raus. Und wenn die mal weg sind, also bei Augenbrauen, die hatte ich relativ lang noch, so einzelne, da kann man dann auch mit dem Augenbrauenstift noch so ein bisschen nachmalen. Aber wenn mal gar keine Augenbrauen mehr da sind, dann fand ich es total schwierig, also sich zu überlegen, wo male ich die denn jetzt eigentlich hin? Da kann man, gibt's bei DKMS ganz, ganz tolle Schminkkurse, die kann ich jedem nur empfehlen. Die sind mega toll, funktionieren auch prima digital. Aber die haben wir dann tatsächlich, da war ich eigentlich schon durch mit der Chemo, aber mal erklärt, wo diese Augenbraue hingehört. Ich sah davor aus irgendwie wie Daniela Katzenberger in schlimmsten Zeiten. Liebe Daniela, nimm's mir nicht böse, falls du mal den Podcast hörst, aber ich hatte auch Augenbrauen irgendwo und asymmetrisch und ja, es war irgendwie nicht so cool. Aber da gibt's coole Augenbrauenstifte, also die schon so ein Kännchen haben. Kann man eigentlich gut malen, aber man muss halt wissen, wo. Und wenn so gar keine Augenbrauen mehr da ist, ist es schwierig. Wenn gar keine Wimpern mehr da sind, dann hilft auch Wimperntusche nicht mehr, weil wo soll die denn auch halten? Und dann ist das Gesicht schon so, also ziemlich vollmondförmig. Da kommt das Cortison noch dazu, dass das Gesicht so ein bisschen aufgedünsten macht. Und dann null Kontur. Und dann ist das Gesicht schon einfach eine große weiße Fläche. Was noch? Also Achselhaare, wie gesagt, fand ich nicht so schlimm. Schamhaare hat man natürlich auch keine mehr. Und was ich irgendwie ein witziges Erlebnis fand, unter der Dusche trommelt es auf dem Kopf. Wenn da gar kein Haar mehr ist, fühlt sich Duschen total merkwürdig an, weil das Wasser irgendwie wie auf dem Regenschirm trommelt. Also ich habe gedacht, jetzt gebe ich auch beim Duschen Geräusche von mir, weil irgendwas tropft und trommelt. Ja, sehr merkwürdig. Schleimhäute, wie gesagt, sind alle betroffen. Das fängt bei den Augen an, die trocken sind. Ich habe dann auch Augentropfen verwendet. Das fängt bei der Nase an, die trocken ist. Nasenschleimhautcreme, Nasenbluten kommt da dazu. Die Mundschleimhaut ist trocken und ist dadurch auch echt manchmal rissig und anfällig auch für alle Arten von Pilzinfektionen. Da hat mir ganz gut so eine Gurkenlösung geholfen. Die andere haben Salbeitee verwendet. Manche haben Ölziehen gemacht, was wohl auch ganz toll sein soll. Das habe ich nicht ausprobiert. Aber ich hatte relativ oft Probleme mit der Mundschleimhaut und irgendwelchen blöden Pilzen. Magen hat auch Schleimhaut, kann also auch wehtun. Herz hat tatsächlich Schleimhaut. Und auch da kann es sein, dass so eine Herzinnenwand trockener wird. Da hatten wir deswegen auch zwischendurch und am Ende einen Termin beim Kardiologen und am Anfang auch, um mal den Ist-Zustand anzuschauen und ist da unter Kontrolle, dass eben das Herz keinen Schaden nimmt. Ja, bei Magen habe ich viel Heilerde gefuttert, um meine Magenschleimhaut zu beruhigen. Was auch klar ist, der ganze Darm besteht aus Schleimhaut. Die einen Patienten haben von der Chemotherapie und dem ramponierten Darm Durchfall, die anderen haben Verstopfung. Und da kann ich eigentlich auch nur spoilern. Da muss man sich echt schnell beim Arzt melden und sagen, ich habe da echt ein pikantes Problem. Der leistet sofort Abhilfe, der kennt es auch. Aber mit einer Verstopfung während der Chemotherapie sollte man nicht allzu lange warten, weil die Chemotherapie wirklich den Darm auch in der Beweglichkeit komplett lahmlegt. Also ja, da fühlt man sich halt wie 84. 84-jähriger Patient auf Laxoperal-Abführmittel. Oh Mann. Wo schlägt Chemotherapie noch an? Die schlägt an bei ganz klar im Knochenmark, da wo die Zellen produziert werden, weil da passiert ja ganz viel Teilung. Im Knochenmark werden ja unsere roten Blutkörperchen, die weißen Abwehrblutkörperchen und auch die Blutplättchen, die da dafür zuständig sind, dass man eben, wenn man sich mal wo schneidet, dass es auch zu bluten wieder aufhört, produziert. Und ein paar Tage nach der Chemotherapie, die ersten Tage sind es noch nicht, aber ich glaube bei den Leukozyten, bei den weißen Blutkörperchen sind es so 10 bis 14 Tage nach der Chemo, da gibt es so eine richtige Delle. Und das hatte ich tatsächlich auch öfter mal, dass es mich da einfach mit den Blutwerten ausgenockt hat. Und das auch ganz komisch, die Leukozyten, also unsere unsere Abwehrzellen im Körper, wenn die richtig runtergehen, das merkt man nicht. Also man fühlt sich da nicht kränker oder so, sondern man denkt, ach nee, alles prima, geht dann montags zu seinen Blutwerten abnehmen und kriegt Montagabend den Anruf, die Leukozyten sind aber arg niedrig und man spürt es nicht. Und dann heißt oft Aussetzen mit der Chemotherapie oder Aufbauspritzen, die Leukozyten wieder antrimmen. Das habe ich einige gekriegt. Die funktionieren aber nicht von heute auf morgen, sondern das dauert tatsächlich eine Zeit, bis die Leukozyten dann auch wieder im Knochenmark mehr produziert werden und eben nicht durch die Chemo flach gemacht werden, bis dann der Spiegel wieder stimmt. Also ich habe ewig oft ausgesetzt wegen Leukozyten. Die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, wenn die weniger werden, das spürt man ganz ordentlich. Ich weiß, dass ich hatte immer so meine Laufstrecke, die ich mehrmals in der Woche gelaufen bin. Und dass es wirklich Zeiten gab, so ab Chemo 4, 5, wo mein Energielevel wirklich null war, wo ich wohl relativ wenig Erythrozyten hatte, die meinen Sauerstoff so durch den Körper transportieren. Und ich wirklich, also ich erinnere mich, wenn ich heute so diese Laufstrecken nachlaufe, ich kenne diese ganz vielen Punkte, an denen ich stehe und schnaube wie ein Walross, weil ich einfach total erschöpft bin und nicht vom Fleck kommen. Und bei mir war es dann häufig so, das habe ich sehr deutlich gespürt, wenn die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, auf denen der Sauerstoff durch den Körper transportiert wird, wenn die zu wenig waren, da war ich fick und fertig. Also wirklich. Thrombozyten hatte ich erst zum Schluss mal so einen Einbruch. Da hat man aber einfach zugewartet, dass die sich wieder erholen. Das sind die Blutplättchen. Ich glaube, im schlimmsten Fall merkt man es daran, wenn man blaue Flecken kriegt, die einfach irgendwo mit einem leichten Stoßen dann doch einen riesen blauen Fleck machen. Da hat man bei mir tatsächlich nichts gemacht. Und ich weiß, als die roten Blutkörperchen zu wenig waren, habe ich mal Eiseninfusionen bekommen. Die sehen echt aus wie brauner Stuhlgang, richtig eklig. Aber das heißt dann immer meistens pausieren für eine Woche mit der Chemotherapie. Und dadurch hat sich meine Chemotherapie auch, man denkt ja am Anfang, naja, 18 Zyklen, das sind 4,5 Monate, prima. Also bei mir waren es 7 Monate. Bei mir hat sich's wirklich gezogen wie Gummi. Ich war auch mal, das macht man auch, wenn die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, die für die Körperabwehr und Immunabwehr zuständig sind, ganz, ganz niedrig sind, dann schickt man die Patienten auch mal in Umkehrisolation. So heißt es, da kommt man in der Klinik dann in ein Einzelzimmer und alle kommen voll vermummt rein, wie wenn man irgendwie einen multiresistenten Keim oder Corona hat. Aber die machen das zum Schutz des Patienten oder der Patientin, damit die sich mit gar nichts infiziert. Dann gibt es auch Antibiotikuminfusionen. Dann sitzt man da, also ich habe 3 Nächte gehabt oder 3 Tage, saß ich da in meinem Einzelzimmer. Ich habe mir auch nett gemacht. Ich habe dann einfach meinen Laptop dabei gehabt, mein Handy, mir die Karte für den Fernseher organisiert, was zum Häkeln, was zum Lesen. Und ich habe 3 Tage, bin ich einfach rumgefault. Und ich weiß, ab Tag 2 nachmittags durfte ich, wenn als alle anderen Besucher, die so in so einem Krankenhaus rumhuschen, also trotz Corona ja doch eine Menge, als die um 5 Uhr dann alle raus waren, dann durfte ich aus dem Zimmer raus und war draußen eine Runde spazieren. Und Ja, fand es okay. Also am ersten Tag war ich lull und lal. Ich weiß noch, ich bin da wirklich, ich stand auf der Station, ich wollte eigentlich Blutentnahme und dann wissen, ob ich zur Chemo kann. Und dann meinte die Schwester, Frau Wehrwolf, ob ich denn mein Köfferchen dabei hätte. Ich durfte umgehend auf die Isolationsstation gehen. Also ich kam dann auf die Gyn und habe ein Isolationszimmer bekommen. Und da war ich auch wirklich, also da bin ich nur noch ferngesteuert gelaufen. Da war ich wirklich körperlich ziemlich am Ende. Und dann kam der Arzt mit irgendwie 28 Seiten Anamnese-Fragebogen und dem Fragebogen zur Sturzprophylaxe. Und bei der Frage, ob ich schon mal in meinem Leben operiert wurde, habe ich einfach nur noch Nein gesagt, weil ich dachte, ich falle jetzt hier gleich aus dem Bett vor Müdigkeit. Wenn ich dem jetzt aufzähle, dass ich mit 6 Jahren die Mandeln rausgekriegt habe, dann wir werden das nicht bis zum Ende schaffen. Das habe ich ihm Monate später mal gestanden, dass ich ihn da einfach abgewimmelt habe, indem ich auf alles mit Nein geantwortet habe, was er mich gefragt hat, weil ich zu erschöpft war. Ja, da ging nichts mehr, aber dann, wie gesagt, mit einer guten Infusion, um meine Leukos wieder anzukurbeln und einem Breitspektrum-Antibiotikum, war ich einen Tag später eigentlich schon wieder echt fit. Also es ist erstaunlich, wie kaputt man in der Chemo ist und wie schnell man durch diese 1000 Mittelchen, die da immer aus ihren Kästen rausziehen, auch wieder auf die Beine kommt. Also mein Körper und auch eure Körper, die das durchmachen, die machen wirklich eine Achterbahnfahrt mit zwischen. Warum musst du mir eigentlich am Mittwochmorgen schon wieder alle Zellen kaputt machen? Dann dem Donnerstag Fieber, das ich hatte. Freitag war echt so mein fitter Tag, wo ich dachte, oh, ich glaube, ich pack's ganz gut. Und wenn ich da mich übernommen habe, dann bin ich Samstag und Sonntag wirklich im Bett gelegen und konnte nichts tun. Also da habe ich nur noch geatmet und nebenher an meinem Kopfkissen mein Handy gelehnt und Netflix-Filme geguckt. Da war es mir nach gar nichts. Na, am Montag ging es schon besser, da war ja Blutentnahme. Dienstag war eigentlich der beste Tag der Woche und mittwochs kam wieder die Keule. Ja, was gibt's noch an Nebenwirkungen? Ganz typische Nebenwirkungen bei diesen Taxan-Chemotherapien sind Geschmacksstörungen. Also Taxan ist dieses rote Beutelchen. Auch auf der Zunge gibt es natürlich Schleimhaut, wenn die ramponiert ist, sind die Geschmacksnerven auch ramponiert, man schmeckt eigentlich irgendwann nur noch bitter und bäh. Und es ist so wie in der Übelkeit in der Schwangerschaft. Ich konnte wirklich auch trotz Magenschoner, den man einnimmt, dem Cortison, das man einnimmt, das auch so ein bisschen gegen Übelkeit helfen soll und einen so ein bisschen anschubsen soll, damit man aus der Lethargie rauskommt. Also das Kühlschrank manchmal öffnen oder Gerichte ist mir wirklich übel gewesen. Ich habe nie erbrochen, das tut auch fast keiner mehr. Da ist man medikamentös gut eingestellt, aber diese Übelkeit über diesen Geschmacksverlust hatte ich. Ich hatte ordentlich Gliederschmerzen, das ist auch so eine typische Taxan-Nebenwirkung, dass man einfach das Gefühl hat, mir tut alles weh. Und was ich hatte, was vom Carboplatin, glaube ich, kommt, ist dieses dass man einfach so Polyneuropathien kriegt. Also Taxan oder Carboplatin war das. Dass das erst mit Kribbeln anfängt in den Fingern und in den Füßen, in den Zehen, in den Kleinen. Und dann gibt's so eine Hitze-Kälte-Problematik und dann wird's irgendwann taub. Das ist eine ganz typische Nebenwirkung der Chemotherapie. Da muss man aber gut aufpassen, weil diese Schädigung der Nerven echt auch lang dauert, bis die danach wieder weg ist. Also einige Kliniken bieten inzwischen schon Kältetherapie an, Kältehauben, Kältehandschuhe, Kältefüßlinge. Da wird es über Strom auf 10 bis 12 Grad, werden die Hände und Füße runtertemperiert. Man kann es auch mit dem Kopf machen. Habe ich aber gehört, dass es sehr unangenehm ist, wenn man da mit feuchten Haaren rein muss in diese Haube, damit der Strom besser leiten kann. Und über so eine Chemotherapie, wenn man eine halbe Stunde vorher anfängt, dann 3 bis 5 Stunden Chemotherapie und dann nochmal eine halbe Stunde danach, das ist schon ordentlich kalt. Man kann aber das auch machen, indem man sich zum Beispiel mit diesen Cool Packs, diesen weichen Dingern behilft, die man bei Sportverletzungen aufs Knie legt und die einfach mitnimmt, auf keinen Fall eisgekühlt und auf keinen Fall ohne Handschuhe tragen oder ohne Geschirrhandtuch dazwischen. Aber mit diesen kann man auch sehr gut Fußsohlen und Handflächen kühlen, denn wo es gekühlt wird, ist die Blutzirkulation eingeschränkt. Das weiß man ja auch vom Winter, wenn man da mal ohne Handschuhe Schnee anfasst, dann mal eiskalte Hände und wenn dann das Blut wieder reinschießt, tut's weh. So ist es da auch die Idee. Und wo kein Blut hinkommt, kommt auch weniger Chemoflüssigkeit hin. Und man weiß auch, dass in Händen und Füßen, also Tumore höchst selten sind, die von so einem Brustkrebs ausstrahlen. Das heißt, man tut da sich keinen Nachteil verschaffen, indem man dann sagt, oh, jetzt hatte ich aber in den Händen und in den Füßen keine Chemoflüssigkeit, jetzt könnte ich dann Tumor kriegen. Das wäre extrem unwahrscheinlich, aber man kann darüber sehr, sehr gut einfach vorbeugen, um diese Polyneuropathie abzufedern. Also ich hatte mit Patienten gar nichts. Ich habe es relativ ordentlich noch an den Füßen, an den Fußsohlen. Und was man auch machen kann, ist einfach Wechselbäder oder Linsenbäder oder Reisbäder oder Barfußlaufen für die Füße, einfach um da im Nachhinein so viel wie möglich Reize zu setzen, dass diese Nerven wieder wachsen und sich erholen und die Polyneuropathie einfach weggeht. Was ein typisches Symptom noch ist, wenn man durch die Chemo geht, ist das Fatigue-Syndrom, dieses Müdigkeits- und Erschöpfungssyndrom, das also keinerlei körperliche Ursache hat, sondern einfach sich so lähmend auf den Körper packt. Man nimmt dann auch das Cortison, ist neben dem Organschutz, den das Cortison macht, ist es auch so ein Anpusher, also um einen so ein bisschen aus dem Loch rauszuholen. Ich habe es nur als Infusion zur Chemotherapie bekommen. Manche kriegen es auch als Tablettenform danach noch. Mich hat das Cortison eher nervös gemacht. Also ich erinnere mich an Nächte, wo ich wach lag, körperlich mega erschöpft, aber wie so ein Duracell-Häschen im Bett. Wie wenn man so abends noch denkt, ach komm, trink noch zwei Espresso. Blöd, also bei mir zumindest. Und gegen das Fatigue-Syndrom hilft nur eins, und das ist Arschbacken zusammenklemmen und raus aus der Kiste. Also egal, wie müde man in der Chemo auch ist, wenn man kein Fieber hat oder sonst einfach ein schlechtes Blutbild oder so, dass es wirklich medizinische Gründe gibt, um sich nicht zu bewegen, ist Bewegung in jeglicher Art mega gut. Also ich habe, egal wie es mir ging, wirklich versucht, meine Runde hier zu laufen. Mutterseelen alleine, weil Corona, hat man das ja am Anfang auch anders vorgestellt, dass Freunde da sind, mit denen ich kochen kann, die mich spaßen, mit denen ich Serien auf dem Sofa gucke, und war ja dann in der Vollquarantäne, damit kein Corona an mich kommt während der Chemotherapie, allein mit meiner Familie und mit mir. Und das fand ich am Anfang schon sehr komisch. Also so ganz allein mit sich zu sein und so eine Erkrankung, die so ein Karussell im Kopf anwirft. Aber ich bin einfach, egal wie es war, irgendwie raus und wie sie laufen. Habe ich auch oft sehr übernommen. Musste mich dann von meinem Mann abholen lassen, weil ich irgendwo hing an Kilometer 4 und halt dann wirklich nichts mehr ging. Also das Thema maßvoll, bei mir ist eher das maßvoll, ne? Also ist nicht so meins. Aber dieses Laufen hat mich wirklich davor bewahrt, die ganze Chemo über, dass ich so gar nicht hochkam. Außer ich hatte so meinen Samstag und Sonntag, da war echt kleine Runde laufen und dann platt, das auch okay. Aber ansonsten in Bewegung bleiben tut dem Körper einfach gut, liefert dem Körper Sauerstoff, damit die Eris, wenn sie auch schon wenig sind, auch wirklich Sauerstoff von draußen kriegen auf ihre gedellte Oberfläche, und hält wirklich wach und gibt auch so einen Rhythmus. Also ich finde, man ist manchmal auch so entrückt vom Alltag, wo man so denkt, ja, ob ich jetzt heute aus dem Schlafanzug rauskomme oder nicht, ist doch eigentlich auch völlig egal. Aber mir war es, ich hatte mir so einen Rhythmus angelegt, so morgens mit der Familie frühstücken, eine Runde laufen, dann ein bisschen hinlegen, dann erstmal Mittag, dann schlafen, dann nochmal auf die Terrasse raussitzen, vielleicht auch irgendwie was puzzeln, was stricken, was nähen. Ich habe so das Nähen für mich entdeckt in der Zeit. Aber einfach, dass der Tag so eine Struktur hat, das war mir extrem wichtig. Ja, was mir in der Zeit unglaublich gefehlt hat, waren wirklich soziale Kontakte. Also das fand ich wirklich schrecklich, dass man Krebs und Corona, da mache ich völlig noch eine ganze Folge damit, das ist wirklich das Doppel-Bullshit-Bingo im Lotto, das man auch nur kriegen kann. Und weil man auch überhaupt nicht fit ist, dann jetzt irgendwie mal wohin zu fahren oder so. Also man ist ja wirklich auch, also ich war ganz schön paniert. So, ich wäre so drauf angewiesen gewesen, dass jemand kommt und kocht und wir Serien gucken, und es hätte mir für die Seele auch so gut getan. Und stattdessen gab es eben niemand. Zumindest in haptischer Form, also greifbar. Was mega, mega toll war, war einfach, dass durch Corona mein Mann von zu Hause aus gearbeitet hat. Und also ich wüsste nicht, wie ich das mit Kochen und allem so auf die Reihe gekriegt hätte regelmäßig. Und auch ich fand es für unseren Sohn ganz gut, dass so ein Gesunder auch war. Also 50% waren gesund in unserem Haushalt. Und wenn ich dann da schon so ein bisschen auf dem Sofa lag und mit Glatze und ohne Augenbrauen, sieht mir auch wirklich nicht hübsch aus. Das war irgendwie toll, dass mein Mann zu Hause war. und ich allein schon eine mentale Stütze hatte, wenn irgendwas ist, dann ist er da. Was mega toll war, ist, dass meine Freunde, mein Freundeskreis sich irre viel einfallen lassen hat, um mich trotzdem zu bespaßen. Also ich habe WhatsApp-Videobotschaften gekriegt, weil ich, so wie telefonieren war ich manchmal auch zu müde, aber ich habe ganz viele Videos geschickt bekommen von meinen Freunden. Ich habe unglaublich tolle Päckchen bekommen. Also wenn ich an meine Freundin Christine denke, die mir zu den letzten 4 Chemopäckchen gemacht hat und gesagt hat, so nach jeder Chemo machst du eins auf. Das hat mich ganz arg berührt. Ich habe Blumen geschickt bekommen, wunderschöne Blumen, wenn ich da, also liebe Hanne, danke für die tollen Blumen und die Franzi, die mir Blumen geschickt hat und Päckchen und das ganze Unternehmen, in dem sie arbeitet, alle irgendwie sich den Pink Ribbon irgendwie angesteckt haben, um die Schleife zu zeigen und zu sagen, sie sind emotional echt bei mir. Das hat mich, da könnte ich jetzt noch echt weinen, das hat mich so unglaublich berührt und auch wenn ich morgens dann in mein WhatsApp geguckt habe oder mittags habe gedacht, da sind jetzt 5 Videos drin von ganz, ganz engen Freunden, die mir so nah sind auf die Ferne und die kann ich einen Tag über angucken. Das hat mir unglaublich Kraft gegeben. Mhm. Ja, also ich war zum Telefonieren oft zu matt. Ich habe da auch viele Freunde abwimmeln müssen. Ich habe Bekannte, die sich natürlich für mich interessiert haben und an meinem Schicksal Anteil genommen haben, echt auch hart manchmal abwimmeln müssen, weil ich gesagt habe, ich packe jetzt 10 Freunde in Videonachrichten, aber ich packe auch nicht mehr. In der Zeit habe ich angefangen, meinen Blog zu schreiben, um engeren Freunden und der Familie immer Infos zu geben, ohne dass ich darauf angewiesen war, mit jedem zu telefonieren. Das fand ich sehr anstrengend. Und ich habe dann irgendwann, und ich glaube, das ist auch, wenn ich so mit Betroffenen, die ich jetzt so erlebe, in Selbsthilfegruppen rede, dieses am Anfang Hilfe annehmen. Am Anfang zu regeln, was muss hier minimal im Haushalt laufen, also Kind muss irgendwie einsortiert sein und betreut sein und auch emotional jemanden haben, wo man weiß, da geht mal jemand spazieren bei kleineren Kindern oder da ruft mal jemand an bei meinem großen Sohn. Das war Prio 1 und Prio 2 war, dass ich diese Woche irgendwie gut rumkriege und meinem Körper so wenig wie möglich gebe, was ihm nicht gut tut. Also viel Stress, Wäscheberge, Perfektionismus im Haushalt, das hat eine Zeit gedauert, aber irgendwann wusste ich auch, ich habe jetzt ein Energielevel heute für 2 Stunden und wenn ich das überschreite, dann liege ich morgen platt. Und das hat bei mir als Perfektionisten, und ich mache am liebsten alles selber, also sicher bis Chemo 5, bis zur Umkehrisolation gedauert, bis ich gemerkt habe, nee, es geht einfach nicht. Und eigentlich ist es für mich, obwohl ich wirklich nie wieder Chemo in meinem Leben haben möchte. Aber wenn man aus dieser Chemozeit irgendwas Positives zieht, dann habe ich, glaube ich, diesen Arschtritt gebraucht, dass ich mal komplett auf Null bin, um dann rauszufinden, was ist heute wirklich wichtig und was geht einfach auch nicht. Und nicht mal, wenn ich beide Arschbacken zusammenklemme, sondern es geht einfach nicht. Und ich bin dann echt mit dem, was am Tag so passieren soll, und ab wann so ein Tag auch befriedigend zu Ende gebracht ist, bin ich sehr demütig geworden. Also ich habe mich gefreut, wenn der Spaziergang funktioniert hat. Oder ich habe mich gefreut, wenn ich einen Salat machen konnte zum Mittagessen. Und saß dann vor dem Salat und habe gedacht, du bist toll. Ja, das kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen. Aber enge Freunde, die mich kennen und meine Familie, die wissen ganz genau, von was ich spreche. Dieses demütig sein mit einem Normalpensum an Action und nicht den ganzen Tag voll planen oder bis übers Kraftlimit gehen, um dann völlig am Ende zu sein und wieder Tage zu brauchen, bis ich wieder auf den Beinen bin. Und ein Dankeschön natürlich an Amazon Prime. Das hat mich echt auch gerettet. Ich habe deutsche Serien geguckt und Serienmarathon gemacht. Das war gut. Also von daher, wenn ich der Elke von vor einem Jahr was raten würde, würde ich sagen, du sei doch mal faul, schlaf mal aus. Es reicht auch, wenn du nur 2 Kilometer gehst, es müssen nicht 5 sein und verwöhn dich. Also gönn dir doch einfach ein Stück Torte, wenn du da jetzt Bock drauf hast und gönn dir jetzt einfach mal einen Tag auf dem Sofa, auch wenn alle um dich rumwirbeln. Und ja, ich möchte einfach an der Stelle auch allen meinen Freunden und meiner Familie, die mich so irre gut trotz Corona und Abstand echt begleitet haben. Wenn ich noch an Britta denke und das Konzert auf unserer Terrasse an unserem Hochzeitstag und ich sah aus wie Corona-Pfannkuchen und habe drinnen gesessen und die standen draußen auf der Terrasse mit ihrem Überraschungskonzert und ich habe wirklich nur geweint vor Glück. Das war einfach unglaublich. Ja. Ja, das macht mich ganz andächtig. Genau, von daher kann ich euch nur den Tipp geben, traut euch echt ganz viele Leute mit zu involvieren in eure Erkrankung. Die wollen alle unbedingt helfen. Also drumherum gibt es einen Hochstart an Menschen, die sagen, ich möchte so gern helfen. Und wenn es ist, bring mir doch immer Mittwoch was zum Mittagessen und stell es mir vor die Tür. Geh doch mal mit meinem Hund raus. Kinder nach der Schule einfach wirklich die anderen Eltern fragen, die sehr gerne ihre Hilfe anbieten, kannst du einen Tag in der Woche übernehmen und mein Kind dann erst um 3 abgefüttert und nach dem Hausis vorbeibringen. Macht es echt. Also die Leute sagen auch Stopp, wenn es ihnen zu viel wird. Und man kann auch sagen, du darfst jederzeit ablehnen. Nur weil ich Krebs habe, ist es jetzt kein Blankoschein. Aber nehmt diese Hilfe an. Denn umgekehrt würdet ihr die doch auch, wenn ihr im Bekanntenkreis jemanden habt, der an Krebs erkrankt ist, wo ihr denkt, wie kann ich mir jetzt irgendwie helfen, würdet ihr sofort Hilfe anbieten. Und von daher nehmt diese Hilfe an. Und ihr könnt später, wenn ihr durch eure Chemozyklen durch seid, bestimmt ganz viel Danke sagen und zurückgeben. Aber im Moment geht's einfach nicht. Genau. Und vielleicht auch Chemotherapie geht vorbei. Man kann das gut packen, man muss seine Kräfte einteilen. Bei jedem ist es ein bisschen anders. Es gibt auch Leute, die flutschen echt durch die Chemo durch wie nichts. Wenn man Wehwehchen hat, darf man immer seinen Arzt fragen und da auch ganz offen über alles sprechen. Also ich hatte mal einen Pilz, der hat sich vom Darm bis auf die Zunge gezogen. Ja, uncooles Thema. Okay, aber ich habe es ausgesprochen. Der Arzt ist nicht von den Socken gefallen und hat gesagt, Frau Kügmann, Sie sind aber eklig. Sondern hat gesagt, okay, auch dafür gibt es was von Ratiofarm und dann ist es auch wieder gut. Und diese Chemozeit ist doof, aber die geht vorbei. Und man darf sich nicht darauf versteifen, dass das Ding in 4,5 Monaten durchflutscht. Man kann sich auch, das sagt die Frau Professor Pia Wölfling, die in Hamburg im Jerusalemer Krankenhaus ist und wirklich auch super toll informiert, die sagt auch, je länger das Schrotgewehr in den Wald schießt, desto größer die Chance, dass es ganz viele Tumorzellen, die sich eben erst später teilen, wirklich knackt und die auch alle kriegt. Und von daher, das hätte ich damals schon wissen sollen, ich wusste es jetzt, ist es auch okay, wenn eine Chemo mal ein bisschen länger dauert. Und ja, durchhalten und danach, alles was danach kommt, ob da Bestrahlung kommt oder okay, das ist für uns Mädels aus der Chemo wirklich nur noch Kinderfasching. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Haltet durch, holt euch Hilfe, keine Scham und yes, we can. Also wir packen das. Ich habe es gepackt und ihr packt es auch. Und ja, jetzt bin ich am Ende meines doch etwas längeren Podcasts. Und beim nächsten Mal wird es etwas humoresker. Da werde ich euch was zum Thema vom Suchen, Verlieren und Wiederfinden von Kontrolle erzählen. Wie wichtig Kontrolle ist und wie sich Kontrollverlust zumindest bei mir angefühlt hat und wie wichtig es auch ist, Herr und Frau seiner Erkrankung zu sein und Herr der Lage. Wenn ihr gern erzählen wollt, wie bei euch die Chemotherapiezeit verlaufen ist, was euch geholfen hat, was vielleicht gar nicht so dolle war oder wo ihr sagt, Mensch, Ecke, das ist aber noch ein Teil, den kann man ruhig auch mal anfügen. Schreibt mir doch einfach auf meinen Blog anton-und-ich.positiv.io oder auf Facebook oder auf Instagram. Freut mich. Dahin alles Liebe, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.